Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Weiße gegen Schwarze, Republikaner gegen Demokraten, aufgeklärte Städter gegen Leute aus der Provinz. Die USA wirken wie ein Land im Krieg gegen sich selbst. Und um besser zu verstehen, was die Menschen bewegt, haben wir eine Schriftstellerin gefragt, die in ihren Romanen wunderbare Geschichten ganz gewöhnlicher Menschen erzählt. Die amerikanische Bestsellerautorin Elizabeth Stroud, gleich ist sie bei uns zu Gast. Die USA wirken immer mehr wie eine zutiefst gespaltene Nation. Das hat zuletzt wieder der Besuch von Präsident Donald Trump in Kenosha gezeigt, wo die einen gegen Polizeigewalt auf die Straße gehen und die anderen Rassismus zu einem linken Hirngespinst erklären. Dabei ist in dieser Nacht wieder ein Schwarzer in Washington erschossen worden. Um vielleicht besser verstehen zu können, was die Menschen in den USA bewegt, haben wir mit der amerikanischen Schriftstellerin Elizabeth Stroud gesprochen. Sie ist eine meiner absoluten Lieblingsschriftstellerin und es geht nicht nur mir so. Ihr aktuelles Buch Die langen Abende steht seit Wochen auf der Bestsellerliste. Elizabeth Stroud lebt in New York und im Bundesstaat Maine, wo auch viele ihrer Bücher spielen, wie der Roman Mit Blick aufs Meer, für den sie 2009 den Pulitzer-Preis bekommen hat. Wegen der Zeitverschiebung habe ich gestern Nachmittag mit Elizabeth Stroud telefoniert. Guten Morgen, good morning, Mrs. Stroud.
Hi, very nice to be here. Thank you so much.
Sie sind ja gerade in Maine, wo auch viele Ihrer Romane spielen. Wie ist das von dort? Wie schauen Sie auf das aktuelle politische Geschehen? Von hier aus hat man ja das Gefühl, Amerika steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich verstehe diese Wahrnehmung, dass es so aussieht, als ob wir direkt in einen Bürgerkrieg hineinsteuern. Aber ich glaube nicht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen wird. Aber man spürt das auch sogar hier im Bundesstaat Maine. Also diese Ängste, diese Spaltung. Das zieht sich durch alle Staaten in den USA. Das ist eine ganz tiefe Spaltung und wir warten einfach nur auf diese Wahl und hoffen ganz stark, dass dieser Präsident dann nicht mehr der gleiche sein wird. Aber diese große Angst und Unruhe, die sich anfühlt, als ob man direkt in einen Bürgerkrieg hineinsteuert, auch wenn ich glaube, dass es keinen geben wird, die spürt man überall.
Wer steht denn da eigentlich gegen wen? Es geht ja gar nicht um radikal Linke gegen radikal Rechte. Sind das Menschen, die Veränderungen wollen, die ein gleichberechtigtes Leben wollen gegen Nationalisten? Oder wie ist das? Ist das gar nicht so einfach?
In my estimation, it's become a race war. Trump has turned this into a war about race.
Meiner Einschätzung zufolge ist das eine Art Rassenkrieg, den wir da erleben. Trump macht wirklich aus diesen Problemen einen Krieg der Rassen. Das ist wirklich krass. Er hat den Deckel geöffnet. Also er hat sozusagen allen Rassisten den Weg geebnet, es ihnen möglich gemacht, ganz klar und offen zu sagen, wie ihre Meinungen sind, ihren Rassismus frei zu äußern. Und wir leben in einer Zeit der rassischen Ungerechtigkeiten. Das wird benutzt von Trump, dieses Thema, um seine Gefolgschaft zu halten, wer immer diese Leute auch sein mögen. Aber sie sind halt für eine Ungleichheit der Rassen. Es geht immer mehr um Hautfarben. Und das hat sich seit Trumps Amtsübernahme noch gesteigert.
Elizabeth Stroud, viele ihrer Bücher spielen ja in der Kleinstadt Crosby in Maine und nicht nur ich, sondern Leser auf der ganzen Welt lieben ihre mürrische Protagonistin Olive Kitteridge. Sie ist eine schlecht gelaunte, sture, inzwischen pensionierte Mathelehrerin, die aber das Herz so am rechten Fleck hat. Was würde Olive Kitteridge zur derzeitigen Situation in den USA sagen?
Olive Kitteridge hat ein sehr anständiges Herz, egal wie mürrisch sie manchmal erscheinen mag. Und in meinem neuen Buch, Die langen Abende, auf Englisch Olive Again, hat sie eine Haushaltshilfe aus Somalia. Und gleichzeitig erhält sie auch Unterstützung von Betty, einer Trump-Anhängerin. Also zwischen diesen beiden Polen bewegt sie sich. Aber sie ist eindeutig nicht auf der Seite der Trump-Anhängerin. Denn wenn sie mit dieser Betty im Auto fährt zum Beispiel, hat sie immer ganz große Angst, gesehen zu werden, weil Betty eben einen Pro-Trump-Aufkleber hinten am Auto hat und das ist ihr sehr unangenehm. Also ihr Herz ist eindeutig bei der somalischen Helferin. Sie ist auf ihre ganz eigene Art und Weise fortschrittlich, kann man sagen.
Olive ist ja, Sie haben das schon gesagt, sie ist eigentlich fortschrittlich, sie ist auch Demokratin. Ihr zweiter Mann Jack ist aber Republikaner. Ist heute sowas überhaupt noch vorstellbar oder sind dadurch Trump die Gräben wirklich unüberbrückbar? unüberbrückbar geworden?
That's a very good question. I think that my personal opinion is that even though Jack was a Republican, he did not vote for Trump.
Das ist eine sehr gute Frage. Auch wenn ich Jack als Republikaner angelegt habe, dann wäre er doch in meinem Verständnis jemand, der Trump nicht gewählt hätte. Er ist eher so eine Art altmodischer Republikaner, wie es sie zwar noch gibt, aber wie sie mehr und mehr verdrängt werden von diesen neuen Republikanern, die da ein ganz anderes Programm fahren. Er ist sozusagen ein Konservativer der alten Schule und er hätte deshalb nicht Trump gewählt. Jetzt sind halt diese anderen Republikaner an der Macht und für mich ist das sehr beängstigend.
For my purposes, they're very frightening.
Wie würden denn die Leute in Crosby auf das reagieren, was jetzt passiert ist in Portland oder in Kenosha zum Beispiel? Würden sie vielleicht sogar so reagieren wie die McCluskeys, die jetzt auch beim Parteitag der Republikaner nochmal erklären durften, warum sie glauben, ihr Haus mit Waffen gegen die Black Lives Matter-Bewegung verteidigen zu müssen?
I think that many people in Crosby, Maine would actually have Black Lives Matter signs out on their front lawn.
Ich denke, dass viele in Crosby jetzt Black Lives Matter Schilder in ihren Vorgärten stehen hätten, denn dort sind alle irgendwie aktiv auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Viele hätten also diese Schilder auf ihrer Wiese, aber die Sorge um diese Städte oder was dort im Land überhaupt passiert, in Portland oder Kenosha oder wo auch immer, ist wirklich sehr, sehr groß. Wenn man sieht, wie friedliche Proteste spätabends oder nachts dann noch von Trump-Milizen aufgesucht werden, die dann versuchen, Unruhe zu sehen, gewaltbereit dahin kommen, die Gewalt anstacheln und so weiter, wenn es sonst halt friedlich geblieben wäre.
Uns geht es oft so, wenn wir hier diese scheinbar normalen Leute hören, die Trump wählen, dann verstehen wir das gar nicht. Das kommt einem oft vor, als würden die in einer anderen Galaxie leben. Aber für Sie hat das offenbar eine Logik, was Sie da erzählen. Können Sie denn als jemand, in deren Romanen viele ganz normale Menschen vorkommen, können Sie uns deren Denkweise erklären?
Well, I understand exactly what you're saying about they seem to be living in their own galaxy.
Oh, das verstehe ich gut, was Sie sagen, das mit der eigenen Galaxie, in der die Leute leben. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber vielleicht nochmal zurück zu Betty, der Hilfe von Olive im Roman, die mit dem Trump-Aufkleber auf dem Auto. Ich habe mich so ein bisschen in ihr Leben hineingedacht und habe es dann gesehen als eine Serie von Enttäuschungen, die sie erlebt hat. Eine schlechte Ehe, ein krankes Kind. Sie ist vom Leben sehr stark gebeutelt worden und hat einfach nicht mehr die Fähigkeit oder die Energie zu hoffen und darüber hinaus zu blicken. Das ist sozusagen mein wohlmeinendster Versuch, einen Trump-Anhänger zu verstehen.
Und so ist mein most benevolent attempt to understand a Trumpy.
Elizabeth Stroud, Sie kennen ja nun beides, das Leben in der liberalen Metropole New York, aber auch eben in der Provinz in Maine. Ist auch das irgendwie ein großes Gefälle, ein Unterschied, was die Leute auf dem Land beschäftigt, wovon die Städter vielleicht gar nichts mitbekommen?
I think that there's obviously a huge difference between
Ich glaube, dass es einen sehr großen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt, auf jeden Fall. New York City ist so voll mit verschiedensten Menschen aus aller Welt, das ist ganz wundervoll. Aber trotzdem, ich habe ja immer sehr gehofft, dass New York ein sehr liberaler Ort ist, aber trotzdem habe ich Geschichten gehört von Latinos, von Leuten, die von Weißen sehr schlecht behandelt worden sind in letzter Zeit. Und das zeigt einfach, dass Trumps Tentakeln sogar so weit reichen inzwischen. Das ist schon sehr erschreckend. Aber was das unterschiedliche Leben betrifft, was die Leute auf dem Land bewegt, da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Menschen. Aber wenn man das mal so verallgemeinern möchte, kann man sagen, dass die Leute auf dem Land oft isolierter leben. Zum Beispiel in Maine sind die Winter sehr hart. Da muss man sich schon Mühe geben, um da durchzukommen. Und dass sie deshalb vielleicht stärker auf sich selbst konzentriert sind, auf ihr unmittelbares Umfeld und weniger auf eine größere Gemeinschaft, wie zum Beispiel in New York City.
So I think that there is a more of a concentration on the self rather than a community that has to bubble along like New York City.
Wir haben hier aber auch zum Beispiel von Korrespondenten gehört, dass sich auch New York sehr rasant verändert. Viele sind wohl weggezogen oder müssen wegziehen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können. Auf der anderen Seite gibt es offenbar auch Solidarität, Leute, die zusammen auf der Treppe sitzen und Wein trinken. Wie erleben Sie das, wenn Sie in New York sind in den letzten Monaten?
Right, I think that the virus
Ich denke, das Virus hat viele aus der Stadt gejagt. Aber diejenigen, die geblieben sind, meine Tochter ist zum Beispiel während der ganzen Pandemie dort geblieben, erzählen auch, dass es sich sehr angenehm, sehr schön entwickelt hat. Das Tolle an New York ist ja auch, dass es diese Zufallstreffen gibt mit fremden Leuten oder mit Nachbarn oder Leuten aus der Gegend. Dann passiert es schon mal, dass man ins Gespräch kommt, dass man eine Weinflasche auf der Treppe teilt. Und das ist durch die Pandemie wahrscheinlich noch verstärkt worden. Natürlich mit nötigen Abstandsregelungen, das ist ja klar. Aber diese tollen Zufallstreffen, die hat es eigentlich in New York schon immer gegeben, wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben.
And I think it's always been true for New York that you can have these wonderful, wonderful chance encounters.
Es gibt ja jetzt eine Initiative von Schriftstellern, die Paul Auster und Siri Höstwedt mit initiiert haben, Writers Against Trump. Da sagt Siri Höstwedt auf der Seite Words Matter. Also es kommt auf jedes Wort an, weil sich in Sprache ja auch Respekt zum Beispiel ausdrückt. Was denken Sie, Elizabeth Stroud? Was können Schriftsteller, Künstler Ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass die Gesellschaft vielleicht weniger gespalten ist?
Ich weiß auch nicht genau, was Schriftsteller oder Künstler da machen können. Ich unterstütze diese Bewegung aber auch auf jeden Fall. Also ich bin absolut der Meinung, dass Worte wichtig sind. Aber was genau Schriftsteller oder Künstler machen könnten, nun ja, sich wahrscheinlich auf ihre eigene Art und Weise zu positionieren, das nach vorne zu treiben, zu protestieren, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie die Lage ist, wie die Situation ist, vor allem auch angesichts der unzuverlässigen Medien heutzutage. Aber was sie wohl wahrscheinlich am besten machen können, ist, menschliche Erfahrungen wahrhaftig zu schildern und auch in diesen Zeiten damit nicht aufzuhören.
And to do so even in these times.
Die amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Stroud, vielen Dank für dieses Gespräch.
Oh, thank you so much. It was really nice to talk with you. Thank you very much for having me.
Und vielen Dank auch an Marei Amir, die dieses Gespräch übersetzt hat. Der aktuelle Roman von Elizabeth Stroud ist auf Deutsch unter dem Titel Die langen Abende beim Luchterhand Verlag erschienen, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Roth. Zwei Schwestern, Lotta und Nina Kummer, und ihr Kindheitsfreund Johann Bonitz aus Chemnitz nennen sich Blond, und in diesem Frühjahr hat das Trio sein Debütalbum herausgebracht. Martini Sprite heißt es. Die dazu geplanten Konzerte und Festivalauftritte sind alle ausgefallen, aber zum Trost haben die drei von Blond mit befreundeten Bands und Musikern einen ihrer Songs neu aufgenommen. Inhaltlich passt er sowohl zum Musikerleben unterwegs als auch zum langsam abebbenden Reiseverkehr. Florian Werner hat den Song für uns gelesen.
Hey. Wer zum Teufel ist dieser mysteriöse Millionär, der sein Vermögen auf deutschen Raststättentoiletten verdient, die bekanntlich von der Firma Sanifair betrieben werden? Zur Klärung dieser Frage haben die Mitglieder der Gruppe Blond über ein Dutzend Musikerkolleginnen eingeladen. 8,5 Minuten lang stehen diese am Mikro Schlange, rappen und singen nacheinander ihre Moritaten über das Leben auf dem Klo.
Schüchterne Blase, Keimphobie, Kleingeld, das habe ich trotzdem nie. Auf der Suche nach einer sauberen Toilette schleiche ich wie ein Schatten durch die Raststätte.
Der Sänger Drangsal etwa bekennt sich offen zu seinen Angststörungen sowie zu dem tragischen und vermutlich nicht nur ihm bekannten Dilemma, dass man zugleich eine volle Blase und ein leeres Portemonnaie hat. 70 Cent kostet derzeit die Einlassgebühr auf Raststättenklos, lässt sich aber einsparen, wenn man sich klein genug macht.
Hirschberg, Höckern oder Lüneburger Heide, bin 1,60. Wenn ich durch den Kindereingang steige, fisch mir den Arsch mit dem Boss und Sanifair, bezahlt jetzt einen Pfleger und den Sanifair.
Angesichts der Vielzahl musikalischer Gäste, hier die DJ Kashmiri, kann es kaum überraschen, dass die Beiträge zum Thema sowohl stilistisch als auch thematisch extrem disparat ausfallen. Mal wird die Toilettengebühr eingespart, mal abgedrückt. Dann wieder soll mit heruntergeschluckten Drogentütchen ein Vermögen gemacht werden.
400 PS in Frauenhand, ich bin ein Trucker, Babe, ich bring das Meth ins Land. Ich hab's in Plastiktüten in meinem Darm geparkt, hab die Raststätten-Toiletten Mastercard. Ich scheiße meinen Umsatz in die Sunnyfair-Kabine. Schau mal in die Schüssel, weißt du, was ich damit verdiene?
Ein Leitmotiv schält sich jedoch heraus. Die alte, alchemistische Verbindung von Kot und Gold. Oder, umgangssprachlicher ausgedrückt, die Vorstellung, dass man aus Scheiße Geld machen kann. Es ist möglich, schreibt entsprechend Sigmund Freud, dass der Gegensatz zwischen dem Wertvollsten, das der Mensch kennengelernt hat, und dem Wertlosesten, das er als Abfall von sich wirft, zu dieser bedingten Identifizierung von Gold und Kot geführt hat.
Was darf es heute vom Rastplatz im Bus sein? Ich geb mal aus und löse die Coupons ein. Was soll der Geiz? Komm, ich geb noch einen aus. Schießt du auf Nüsse, Baby, such dir welche aus. Und während du dir Schnitzel einverleihst, fühl dich wie der Kaffee wirken zeigt. Wenn sich die Businessfrage stellt, mach ich aus Scheiße. Yeah.
Ein Haken allerdings bleibt. Auch wenn diese beiden Bereiche tiefenpsychologisch miteinander verknüpft sein mögen, in der Praxis ist die Verwandlung von Kot zu Gold noch nie gelungen. Anders gesagt, die einzigen Menschen, die durch Stuhlgang je zu Millionären geworden sind, das sind mutmaßlich die Aktionäre von Sanifair.
Sanifair Millionär, Sanifair Millionär, Sanifair Millionär.
Hat den Highway Flair.
Florian Werner las den Song Sanifair Millionär von dem Trio Blond.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Die 20er Jahre sind ja so angesagt wie lange nicht. Das hat nicht nur der Erfolg der Serie Berlin Babylon gezeigt. Was aber vor den angeblich goldenen 20er Jahren war, darum geht es in einer Textsammlung von Hans Ostwald, Berlin, Anfänge einer Großstadt, Szenen und Reportagen 1904 bis 1908 heißt das Buch. Und Hans von Troder hat es gelesen. Ich habe schon gesagt, alle interessieren sich brennend für die 20er Jahre. Was ist denn eigentlich an der Zeit, mit der sich nun dieser Band befasst? Interessant.
Ja, das ist ungemein spannend. Über die 20er Jahre werden wir sicher noch viel reden in diesem Jahr, denn am 1. Oktober, also vor ziemlich genau 100 Jahren, am 1. Oktober 1920, wurde Berlin über Nacht zur drittgrößten Stadt der Welt durch diverse Eingemeindungen. Und das war der Startschuss, das war so eine Art Durchlauferhitzer für diese rasante Entwicklung dieser jungen Stadt. Und das ist sozusagen der Anlass für die Goldenen 20er, über die wir ja in der Tat sowohl literarisch als auch filmisch als auch im Theater in jeder Form bestens informiert sind, als wären wir alle schon dabei gewesen. Aber über diese Zeit davor, vor dieser Eingemeindung, wissen wir irgendwie sehr wenig. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil auch schon davor, um jetzt gleich mal aus dem Werk zu zitieren, hatte Berlin bereits, Zitat, die Stellung der Großstadt eingenommen, das heißt, desjenigen Orts, das nicht quantitativ eine Großstadt gegenüber kleineren Mitbewerbern ist, sondern der sich qualitativ in sittlicher und andere Beziehungen von der Kleinstadt und dem Land unterscheidet. Und das erklärt und zeigt uns dieses Buch.
Und Hans Ostwald, von dem Sie jetzt zitiert haben, war ein Journalist. Er hatte sich da so ein riesiges Berlin-Projekt vorgenommen. Was war das für ein Mammutding?
Der kam eigentlich gar nicht aus einer intellektuellen, sondern aus einer handwerklichen Ausbildung und hat dann aber um 1900 ein Buch vorgelegt, ein semi-dokumentarischen Roman über Vagabunden. Das Vagabundenleben. Und was da neu war, ist, dass er sich dem nicht mit Ekel und Abstand genähert hat, sondern eingefühlt hat. Wer ist das? Wie kommt das? Wie leben die? Das hat ihn auch einigermaßen bekannt gemacht. Und er hat sich dann überlegt, das will er im Grunde genommen, um es ganz kurz zu machen, das will er für die Großstadt Berlin machen. Er will dokumentarisch so genau wie möglich das Leben in dieser Stadt, und zwar der kompletten Gesellschaft, vom Kaiser bis zu dem untersten Rand der Gesellschaft darstellen, und hat ein riesiges publizistisches Projekt aufgesetzt. 50 Bände sind erschienen. Die hat er nicht alle selber geschrieben, er war der Herausgeber, diverse Autoren. Einige hat er auch selber geschrieben. 50 Bände, so Oktavformat, eine Mark, waren auch sehr erfolgreich. Und jedes hat eben ein Thema, das dann dokumentarisch bearbeitet wurde. Und so haben wir ein wirklich staatliches, großartiges dokumentarisches Werk über diese Zeit.
Und was für Texte findet man jetzt in diesem Band?
Das ist auch interessant, weil er ganz bewusst eine ganz andere Textsorte pflegt oder teilweise fast kreiert, als das wir aus den 20er Jahren kennen, wo wir ja sehr verwöhnt sind von brillanten Stilisten und großartigen literarischen Autoren. Er lässt pointenlos schreiben, wie es der Herausgeber Thomas Böhm nennt, um möglichst dokumentarisch zu sein. Also es geht nicht um literarische Schönheit, sondern das Leben so genau wie möglich, so hat Ostwald es genannt, so nah dran wie irgend möglich zu zeigen. Das ist ungewöhnlich, das ist auch spröde, das ist wirklich sehr, sehr nah dran. Aber es ist auch faszinierend, weil es eben eine völlig andere Herangehensweise, also auch literarisch, textlich eine völlig andere Herangehensweise an die Großstadt ist. Zumal, muss man daran erinnern, in der Zeit ja der Großstadtroman gerade ganz groß ist. Und genau davon will er sich absetzen. Und ich sage, nein, ich zeige euch, wie das wirklich ist.
Sie haben schon gesagt, es gibt einen Herausgeber, das ist Thomas Böhm. Wie finden Sie seine Auswahl? Überzeugt Sie die Herangehensweise?
Ja, absolut. Also das ganze Konvolut durchzuarbeiten, was Thomas Böhm ja gemacht hat, das ist sicher Arbeit. Da ist natürlich sehr viel. Aber er stellt in dem sehr hilfreichen, sehr informativen Vorwort, in dem er nicht nur Hans Ostwald vorstellt, sondern eben auch die Situation auch vollkommen zu Recht fest, dass diese Texte sehr nah an uns dran sind. Es ist kommentiert, aber man muss eigentlich nur die biografischen Notizen nachliefern zu den Leuten, die man nicht mehr kennt. Die Texte sind völlig verständlich bis heute, was so selbstverständlich nicht ist. Und er hat eine Auswahl getroffen aus allen Bänden. Nicht alle Bände kommen vor und er hat die thematisch sortiert und, was Hans Ostwald auch gemacht hat, im großen Projekt quasi als einen Rundgang durch die ganze Stadt. Also man lernt dieses ganze Berlin von damals kennen, einerseits geografisch, aber eben auch soziologisch, dass man wie so ein Tourist durchgeführt wird, aber mit soziologischen Erklärungen, wie gesagt, für alle Gesellschaftsschichten ganz besonders, aber das ist das, was ihn am allermeisten interessiert, für den unteren Rand des Gesellschafts, also der Gesellschaft. Er hat gesagt, eine Stadt zeigt ihre Seele und ihr wahres Gesicht daran, wie sie mit allen Mitgliedern umgeht, die zu ihr gehören. Wirklich von ganz oben bis ganz unten. Und das interessiert ihn.
Und gehen Sie da jetzt auch mit einem anderen Blick durch Berlin, wenn Sie nachher heimgehen?
Ja, das ist schon interessant, weil unsere Erinnerung an Berlin, wenn man das so sagen kann, endet tatsächlich 1920. Und jetzt geht sie sehr viel weiter zurück. Und ich habe, glaube ich, viel gelernt über die Geschichte und auch über die Seele Berlins.
Hans von Trotha über das Buch Berlin, Anfänge einer Großstadt, Szenen und Reportage 1904 bis 1908, herausgegeben von Thomas Böhm, erschienen ist das Buch im Galliani Verlag für 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der G20-Gipfel in Hamburg liegt 3 Jahre zurück und die Konflikte zwischen politisch Verantwortlichen und radikalen Gipfelgegnern schwelen weiter. In ihrem Roman Sicherheitszone holt die Schriftstellerin Katrin Seddig den Gipfel wieder in die Gegenwart. Heute liest sie daraus in Hamburg. Am Beispiel einer Familie mit konträren politischen Ansichten zeigt sie eine Gesellschaft, die ins Wanken gerät.
Machst du dir Sorgen wegen G20? Ach was, sagt Simon. Und am Ende stehen uns die da gegenüber, sagt Alexander und hebt den Kopf Richtung der Frauen, der fabelhaften Weiber. Solche wie die, sagt Simon. Und nach einer Weile... Und deine Schwester. Wie kommst du denn auf sowas? Pass mal auf, mit wem die rumhängt, deine Schwester. Pass da mal lieber auf.
Katrin Seddig liest übermorgen aus ihrem Roman Sicherheitszone um 19 Uhr in der Bücherhalle Elbvororte in Hamburg.
Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten.
Dichtete die 1797 im Westfälischen geborene Annette von Droste-Hülshoff wehmütig.
Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde.
Annette von Droste-Hülshoff verbrachte immer wieder viel Zeit bei ihrer Schwester Jenny in Meersburg am Bodensee. Dort kann man der eigensinnigen Dichterin auf der Burg nachspüren. Juliane Nestum wohnt dort und führt durch die Räume.
Sie hat da in Westfalen nicht so die Möglichkeit gehabt. Es war nicht gern gesehen, als adliges Fräulein zu schreiben. Und das war dann für sie das Schöne, hier auf die Burg zu kommen. Hier hat sie dann wirklich auch sehr viel geschrieben.
Annette von Droste-Hülshoff in Meersburg. Die Burg mit ihrem Arbeits- und Sterbezimmer ist ganzjährig geöffnet. Bis 2014 leitete Ulrich Janetzki das literarische Kolloquium Berlin. Der Literaturwissenschaftler wurde im westfälischen Selm geboren und bereist nun mit einem zeitlichen Abstand von 50 Jahren seine Heimat wieder, mit dem Moped. Zu hören und lesen auf der Internetplattform Literaturen.
Vielleicht kriege ich heraus, warum ich so gerne Münsterländer bin. Denn immer mal wieder muss ich zwischendurch an die Batterie Münsterland. Der Bauch diktiert dem Kopf die Wörter. Grün, warm, wiesig, stäverig, wurstig, pferdig, und eben heimatlich.
Man kann die Tour entweder selbst nachfahren oder online verfolgen und dazu Fotos der beschriebenen Orte anschauen.
Alte Heimat. Mit dem Moped durch viel Grüngrün nach Lüsebill.
Ulrich Janetzkis Eindrücke im Internet unter www.literaturport.de und dort zu Literaturen Ulrich Janetzki durchscrollen.
Die Literaturtipps mit Susanne von Schenk.
Straßenkritik.
Mein Name ist Sophie und ich lese gerade das Buch Dringend beste Freundin gesucht. Also es geht um ein Mädchen namens Elfriede. Sie sucht eine Freundin, weil niemand möchte sie haben wegen ihrem komischen Namen. Und dann findet sie eine Freundin namens Sophie. Und Sophie ist aber leider eine riesige Zicke. Und weiter habe ich auch noch nicht gelesen. Also dann weiß ich auch noch nicht, was da passiert ist.
In Leipzig liest Sophie von Katja Alves Beste Freundin dringend gesucht, erschien im Belz Verlag, aber nur noch antiquarisch zu haben. In der belarussischen Hauptstadt Minsk gehen die Menschen ja seit Wochen auf die Straße, um gegen die Regierung von Präsident Lukaschenko zu demonstrieren. Unter den Protestierenden sind auch viele Kunst- und Kulturschaffende, auch einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich auch in ihren Büchern mit dem korrupten System auseinandersetzen und mit der Beschränkung ihrer Freiheit und Selbstbestimmung. Hierzulande sind die literarischen Stimmen aus Belarus nicht ganz so präsent. Und damit sich das ändert, hat Lara Sielmann sich die belarussische Literaturszene mal genauer angeschaut. Wie muss man sich denn das überhaupt vorstellen? Wie funktioniert denn die Literaturszene in Belarus?
Also erstmal muss man eigentlich von zwei Systemen sprechen. Ja, es gibt den staatlich subventionierten, der Nachwuchsförderung betreibt, Stipendien und Preise verleiht und Bücher auch in einer höheren Auflage publiziert, die man auch ganz normal in der Buchhandlung kaufen kann. Dementsprechend systemkonform ist dieser staatliche Betrieb und dann gibt es den unabhängigen Betrieb, in dem inhaltlich viel mehr verhandelt wird, ja, also das Regime oder auch die Identität Weißrusslands. Für den gibt es allerdings kaum Förderung, dementsprechend wenige Bücher können überhaupt publiziert werden. Und es gibt auch wirklich wenige Orte, an denen beispielsweise Lesungen stattfinden können oder Buchhandlungen, die auch wirklich diese Werke der unabhängigen Verlage auch verkaufen. Und deshalb ist es auch sehr schwierig für diese Autoren und Autorinnen vom Schreiben zu leben. Die meisten gehen auch anderen Berufen nach, leben vielleicht auch gar nicht in Belarus, wie auch den in Deutschland bekannten belarussischen Autorin Viktor Martinowitsch, der in Vilnius mittlerweile lebt, in Litauen, oder die Lyrikerin Valjina Mord, die schon ganz lange in den USA lebt.
Aber man wundert sich ja schon mal, dass es eigentlich überhaupt so eine unabhängige Literaturszene da gibt und die nicht vollkommen unterdrückt wird.
Ja, die unabhängige Literaturszene in Belarus ist einerseits sehr klein. Also man kann fast sagen, dass die Regierung sie vielleicht auch weniger als bedrohlich wahrnimmt. Und andererseits funktioniert Machtausübung in Belarus auch viel subtiler. Also es gibt ein sehr gutes Beispiel von dem unabhängigen Verlag Lochwinau, der wirklich eine Institution der oppositionellen Kulturszene einst war, ja mit Verlag und Buchhandlung eigentlich so ein kleines Kulturliteraturhaus auch war. Der wurde vor 7 Jahren geschlossen, dem wurde die Lizenz entzogen, weil er angeblich extremistische Bücher herausbringt. Und als Anlass diente damals die Publikation des Fotobandes Belarus Press Photo 2011, in dem politische wie unpolitische Fotografien des weißrussischen Alltags eigentlich enthalten sind. Also Naturaufnahmen, Soldaten, die sich die staatlichen Abendnachrichten anschauen, mit dem Diktator eben Lukaschenko als Porträt über dem Fernseher. Oder auch Aufnahmen der Proteste nach seiner Wiederwahl 2010. Und mit diesem Fotowettbewerb hatte der Verlag eigentlich gar nichts zu tun. Er gab halt lediglich diesen Katalog heraus, aber das reichte als Vorwand. Und dann musste eben auch die Buchhandlung schließen, kurz danach, wie es mir erzählt wurde, weil sich NachbarInnen über Lärmbelästigung beschwert haben. Das wurde jetzt aber auch nicht so wirklich geglaubt. Ja, aber allerdings ist diese unabhängige Szene auch einiges gewohnt und kennt auch Tricks. So ist der Verlag offiziell ins benachbarte Litauen dann gezogen und publiziert nun von dort aus belarussische Literatur. Und auch die Buchhandlung hat in Minsk einen neuen Ort gefunden und konnte dementsprechend auch wieder eröffnet werden. Und in Belarus generell werden auch immer mehr Bücher der unabhängigen Szene als E-Books publiziert. Das spart natürlich einerseits Geld und andererseits können die leichter in Umlauf gebracht werden. Und was auch ganz beliebt ist, sind Crowdfunding-Aktionen tatsächlich für Publikationen. Und weil es in Belarus mit den Lizenzen nicht so richtig ernst genommen wird, finden sich auch viele Werke im Netz. Und was wiederum aber sehr gut ist für die Szene an sich, weil da die Regierung einfach weniger Zugriff drauf hat. Also es werden Freiräume geschaffen und sie auch genutzt.
Und bei uns, wenn man jetzt auf Deutsch belarussische Literatur lesen will, wo findet man da was?
Also eine ganz wichtige Adresse für belarussische Literatur ist das Übersetzerinnennetzwerk Literabel, das unter anderem der Übersetzer Thomas Weiler vor, glaube ich, mittlerweile fast 10 Jahren gegründet hat. Und die stellen belarussische AutorInnen vor, übersetzen auszugsweise ihre Bücher ins Deutsche und suchen ganz aktiv nach Verlagen, auch bei uns oder generell im deutschsprachigen Raum. Und das ist wiederum auch gar nicht so einfach, Verlage zu finden, weil es erstens kleine Sprachen wie eben das Belarussische sehr schwer haben. Wir kennen uns sehr wenig mit dem Kulturraum aus und es gibt dann auch erstmal ein wenig Grundinteresse vielleicht auch. Was natürlich was anderes ist, wenn jetzt die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexievich ein neues Buch herausbringt, das wird natürlich sehr schnell übersetzt. Aber eben Gegenwartsliteratur von AutorInnen einer anderen Generation haben es schwer. Und dazu kommt auch noch, dass es kaum Förderung für Übersetzungen aus dem Belarussischen gibt, da eben Weißrussland kein EU-Land ist und somit in EU-Fördertöpfen eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Es gibt ein Übersetzungsprogramm, Creative Europe, in das auch nicht EU-Länder aufgenommen werden können. Aber da müsste Belarus selber einen Schritt drauf zugehen und das beantragen. Und daran hat die Regierung natürlich weniger Interesse. Es gibt aber dennoch vereinzelt Verlage, auch unabhängige Verlage, wie die Edition Fototapeta hier in Berlin, der allein in den letzten beiden Jahren ganz tolle Publikationen belarussischer AutorInnen herausgebracht hat, wie unter anderem den Essayband Berlin, Paris und das Dorf von Altjet Bacharevich, in dem der Autor in 3 ganz kurzen Essays die belarussische Identität verhandelt, Minsk dem dörflichen Belarus gegenüberstellt, sowie Berlin und Paris, Städte, in denen er auch länger gelebt hat.
Jetzt verbindet man ja hier bei Stichwort Belarus, denkt man sofort dran, dass das ja als letzte Diktatur Europas gilt. Wird das denn, wenn das so reduziert wird, auf die Politik überhaupt der Literatur dort gerecht?
Da würde ich einfach mal direkt eine Stelle aus dem Essayband von Bacharevich vorlesen. Als Setting, er war neben anderen Autoren in Berlin zu einem Panel über Literatur in Europa eingeladen. Und dann steht er in seinem Buch: Alle sprachen über Literatur und Europa außer mir. Denn die Fragen, die die Moderatorin an mich richtete, hatte nichts mit Literatur oder Europa zu tun, sondern mit einem einzigen Menschen. Und dieser Mensch war der belarussische Diktator Lukaschenka. So oft ich in Berlin auftrete, jedes Mal fällt dieser Name, als wäre ohne ihn auch ich gar nicht hier. Das ist ein ganz großes Problem, was auch von verschiedenen Seiten auch kritisiert wird, unter anderem auch von der Kulturvermittlerin und Übersetzerin Irina Herasimovic, mit der ich gesprochen habe, oder auch Thomas Weiler, weil dadurch die belarussische Literatur einerseits sehr stark immer gelabelt wird und andererseits auch die Literatur, die hier übersetzt wird, ein bisschen Gefahr läuft, für den europäischen Markt auch geschrieben zu werden.
Was würden Sie denn sagen, war jetzt für Sie bei dieser großen Recherche so die Entdeckung? Also was würden Sie uns ans Herz legen, wenn wir uns da mal einlesen wollen?
Also da gibt es so vor ein paar Jahren kam der Debütroman von Viktor Martinovich raus, Paranoia bei Woland und Quist. Da geht es inhaltlich um den Schriftsteller Anatoli, der sich in die nicht wirklich greifbare Jelisaweta verliebt, die eines Tages einfach verschwunden ist und er wiederum mit dem Geheimdienst sich konfrontiert sieht. Das ist sehr atmosphärisch beschrieben und greift diese Paranoia, die es in Weißrussland gibt, sehr gut auf. Der Roman ist auch in Belarus schon 2009 erschienen und wurde dann auch erstmal direkt verboten. Und von Viktor Martinovich kommt jetzt im Oktober auch so ein neues Buch, auch bei Woland und Quist, raus, Revolution. Da geht es auch wieder um ein System, das auf Lügen und Korruption besteht. Ansonsten unbedingt zu entdecken gibt es auch sehr viele Autorinnen, wie die Lyrikerin Julia Timofejeva, deren Band Zirkus letztes Jahr in der Edition Fototapeta erschienen ist. Und es wurde hier auch bei der Lesart gesagt, die Autorin setzt sich mit ihrer Heimat, ihrer Identität und der Möglichkeit von Dichtung auseinander. Und es beschreibt es sehr schön. Und die Autorin ist auch mittlerweile in Belarus auch so ein Gesicht eigentlich der intellektuellen, feministischen Stimme der Protestbewegung geworden, weil sie selber sehr viel liest und öffentlich jetzt auch auftritt. Dann kann ich noch sehr empfehlen, Ein Treppenhaus in Minsk, ebenfalls in der Edition Fototapete erschienen von Marina Rachley, in dem sie ihr Aufwachsen in dem einerseits alten Land, das ein doch junger Staat ist, beschreibt und damit auch ein Lebensgefühl vieler Belarusinnen aufgreift. Beide Autoren sind Anfang der 80er geboren und kommen dementsprechend auch aus einer jüngeren Generation, die sich nochmal mit internationaleren Themen auch beschäftigt oder auch einen anderen Blick auf die EU haben. Und dann ist bei Tannhäuser in Österreich dieses Jahr der Lyrikband Mutantengarten von Wolcha Hapejeva erschienen, der unter anderem von Uljana Wolf mit übersetzt wurde. Und bei Hochrot Berlin Staubtanzen von Dmitri Strotzew.
Und man kann ja belarussische Literatur auch erleben im Internet zum Beispiel. Da gibt es die Website lyrikline.org, da kann man einige Gedichte anhören. Und ganz aktuell gibt es heute auch einen Abend vom Netzwerk Stimmen aus Belarus als Online-Lesung. Lara Sielmann hat uns einen schönen Überblick verschafft. Vielen Dank für diesen Ausflug in die belarussische Literaturszene. Und mehr Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.